Hier ist eine Halbzeit mit im Grunde eine Spezialausgabe rund um den DFB und das wegweisende, richtungweisende Testspiel gegen Japan am kommenden Samstag in Wolfsburg. Ossi sitzt im Epizentrum des deutschen Fußballs im Dunstkreis von Wolfsburg, ja, übernachtet in der Nähe des Stadions, ist ganz nah dran an der deutschen Nationalmannschaft, hört das Gras wachsen wie immer. Und natürlich kommt diese Ausgabe nicht aus, ohne kurz über Borussia Dortmund und den FC Bayern zu sprechen. Ossi?
Näher geht nicht, würde ich sagen. Näher geht nicht.
Und besser, ne? Besser geht's sowieso nicht.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung Wolf Christoph Fuß. Nicht Lars Stindl, Wolf Christoph Fuß.
Ich bin nicht Lars Stindl. Ich bin es nicht.
Kannst du
deine
Stimme nachmachen?
Ich bin kein ehemaliger Nationalspieler. Ich bin kein ehemaliger Fußballnationalspieler.
Aber du kannst deinen Akzent so ein bisschen nachmachen, oder?
Nee, das würde ich mich nicht trauen.
Ehrlich?
Man hört ja ein bisschen, also man hört ja das Badische tatsächlich nur ein bisschen raus bei ihm. Er ist ja in der Lage, das gut zu unterdrücken. Also er ist ja lang genug am Niederrhein gewesen und auch in Hannover gewesen, um sich ein vernünftiges Hochdeutsch anzueignen. Aber wenn er dann im Badischen zu Hause ist und mit den Badenern sich unterhält, ne, dann geht die Post ab.
Da
dann wird es natürlich gut.
Da verstehst du auch nichts, oder?
Naja, doch, klar, verstehen tue ich alles. Verstehen, aber das ist dann schon eine Herausforderung, das nachzuahmen.
Ja, so ist es. Wolf, welcome back zu einer Halbzeit mit.
Thank you. Hast du mich vermisst oder ging's?
Nee, ich vermisse dich eigentlich jeden Tag, aber jetzt, wo wir uns nur noch alle 14 Tage hören, ist es schon deutlich schlimmer geworden. Das ist ja so. Sehnsucht ist groß.
Ja, das tut mir leid.
Aber es ist, wie es ist. Ne?
Ja.
Also mit dem Nationalspieler macht auch Spaß, womit wir gleich beim Thema wären.
Ja.
Mit einem ehemaligen Nationalspieler. Ich komme ja gerade oder bin ja gerade mit der Nationalmannschaft unterwegs.
Ja.
Wir haben in dieser Woche eine relativ frühe Aufzeichnung, also am späten Dienstagabend erscheinen wir immer natürlich Donnerstag. Und dementsprechend sind jetzt anderthalb Tage vergangen. Gestern war die Anreise in Wolfsburg.
Ja.
Und heute erstes Training, erste Pressekonferenz. Ich kann dir sagen, es hat sich nichts geändert.
Sind immer noch die gleichen handelnden Personen am Ruder.
Ja, die handelnden Personen sind noch da, genau. Schauen wir mal, wie lange noch. Wir hatten jetzt mit dem RND die Möglichkeit auf ein spektakuläres Doppelinterview mit Rudi Völler und Hansi Flick. Da waren wir letzten Donnerstag nach der Kaderbekanntgabe auf dem DFB-Campus und hatten fast anderthalb Stunden mit den beiden.
Sehr schön.
Die Möglichkeit, ja, ist heute auch wirklich überall groß gelaufen und zitiert worden und war tatsächlich irgendwie auch ein Termin, der so ein bisschen Eindruck bestätigt hat von dem, was ich so aktuell das Gefühl habe.
Sag mal.
Also Flick wirkt wirklich sehr angefasst, finde ich. Angefasst, weiß gar nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Vielleicht eher so, also man merkt, dass er unter Druck ist. Er ist dünnhäutig, er ist, mit einem Gedanken für so ein bisschen, habe ich das Gefühl, woanders oder sehr bei sich. Das umtreibt ihn viel, so, das merkst du. Also der Mann hat Pressure, das ist deutlich. Und ich meine, wir haben schon oft genug drüber diskutiert, was wäre, wenn, lass das am Samstag gegen Japan und dann Dienstag gegen Frankreich beides in die Hose gehen. Ich glaube, dann wird es eng, auch wenn, das muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen, so cool das jetzt war, dass wir den Termin hatten, war natürlich auch einiges an Vorarbeit nötig, aber am Ende ist auch ein Teil der Wahrheit, dass der DFB mit Sicherheit damit was aussagen wollte, weil ein Doppelinterview machen die normalerweise nicht und ich glaube, das sollte er schon nochmal so ein bisschen Schulterschluss demonstrieren. Völler hat da auch Flick echt nochmal den Rücken gestärkt, aber ich kann mir trotzdem eigentlich nicht vorstellen, dass sollte es noch zweimal wieder schief gehen, dass es dann, ich glaube, dann kippt die Stimmung auch endgültig, habe ich das Gefühl.
Ja, Ja, ich, also DFB intern, ne? Extern muss ja nichts mehr kippen, da ist ja alles gekippt.
Ja, ja,
weil die externe Stimmung ist ja gekippt. So ehrlich muss man ja sein.
Also ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit hast du recht, wenn ich jetzt mal die letzten Spiele nehme, wo ich ja auch da war, da ist es noch nicht gekippt. Also ich fand jetzt selbst nach dem erschütternden dritten Spiel in Folge in dieser kurzen Zeit gegen Kolumbien dann in Gelsenkirchen, da gab es zwar hinten raus ein paar Pfiffe, aber da war es jetzt noch nicht so, dass da nach 60 Minuten 50.000 gepfiffen haben und Flick rausgerufen haben. Und auch,
es ist ja noch schlimmer. Also noch schlimmer, es ist eine Gleichgültigkeit.
Ja, den Eindruck würde ich teilen, ja.
Das wird sich nochmal ändern, wenn so der Countdown auf die Euro eingeläutet wird. Aber das ist das, was ich so spüre, dass es so eine gewisse Gleichgültigkeit gibt. Und ursprünglich wollten die ja mal ein Feuer entfachen. Ne? Und die wollten ja diese Gleichgültigkeit, sagen wir mal, ins Positive kehren, um dann auch eine Situation zu schaffen, wo die Leute auch einfach mal wieder aufrichtig enttäuscht sein können über eine Leistung. Aber im Moment ist ja gar keiner mehr enttäuscht. Das meine ich. Also die ist gekippt. Die Stimmung ist einfach gekippt. Und zwar dahin,
dass es den Leuten egal ist.
Dass es den Leuten praktisch wurscht ist, was passiert.
Ja, ich finde, ich habe jetzt echt noch mal so ein bisschen, man versucht sich ja auch so ein Puzzle zusammenzufügen. Woran hat es gelegen? Und ich meine, wir sind ja alle einigermaßen eng dran, aber halt auch nicht rund um die Uhr dabei. Und da gab es jetzt in dieser Doku, hast du ja wahrscheinlich auch von gehört, All or Nothing, die erscheint am Freitag.
Ich bin Teil der Doku. Ich bin in dieser Doku.
Du bist ja auch in der Doku zu hören. Ja. Hast du die drei Teile gesehen, die ersten drei Teile?
Nee.
Wir hatten ja vorab die Möglichkeit, das zu sehen. Da gibt es dann immer so ein Embargo drauf, bis du drüber schreiben, drüber reden darfst. Das ist jetzt gestern abgelaufen und dementsprechend kann ich drüber reden.
Ja, rede drüber.
Also die ersten drei Teile, es gibt vier insgesamt. Der vierte wird dann am Donnerstag in München nochmal in so einem offiziellen Rahmen vorgestellt. Aber die ersten drei Teile waren erstens mal, um das vorwegzuschicken, kann ich jedem nur ans Herz legen. Also wer sich noch für die Nationalmannschaft interessieren sollte, der sollte reingucken, weil es ist tatsächlich schon sehr nah dran, ist sehr intim und es ist vor allen Dingen nicht zensiert. Also es ist keine PR-Nummer, wo jetzt irgendwie der DFB am Ende den Daumen drauf hatte und sagen konnte, das muss raus und das gefällt uns nicht und nee, das haben wir uns aber anders vorgestellt. Sondern der DFB hatte einzig und allein die Möglichkeit, was ändern zu lassen im Nachgang, wenn es falsch gewesen wäre, also irgendwann das faktisch falsch dargestellt worden wäre.
Okay.
Und die haben wohl bei zwei, drei Sachen haben sie wohl, sag ich mal, nochmal verhandelt, aber die sind dann trotzdem drin geblieben. Und das merkst du schon. Und es ist am Ende, das meine ich mit dem Puzzle, es bestätigt so ein bisschen den Eindruck, den ich schon in Katar hatte und auch schon vielleicht sogar die Monate davor schon. Und erst recht, die Monate seitdem, erschütternderweise, dass da so keine, ich sag jetzt mal, das Knistern nicht da ist, dass die brennen nicht, der Funke springt nicht über zwischen Flick und der Mannschaft und auch nicht innerhalb der Mannschaft.
Innerhalb der Mannschaft, ja.
Ja, die reiben sich dann auf an Kleinigkeiten. Ich meine, das sind ja nur Auszüge, ne? Muss man auch sagen. Aber trotzdem ist es spannend zu sehen, ich sag dir mal ein Beispiel, für mich am meisten hängen geblieben ist, wo ich Flick auch im Interview übrigens darauf angesprochen habe, da hält der, es kommt zweimal ein Spieler zu spät, beim ersten Mal zur Mannschaftsbesprechung, erst Bella Kotschap, dann gibt es schon mal so einen kleinen Rüffel, sage ich mal, wo Flick dann sagt, so, das gehört für ihn auch mit dazu, dass man fokussiert ist und so, dass hier keiner zu spät kommt und es geht nicht und das wird er nicht mehr dulden und beim nächsten Mal gibt es eine Strafe und dann ist ein paar Tage später ist dann die Nachbetrachtung des Japan-Spiels und da kommt dann, glaube ich, Julian Brandt zu spät und da ist Flick dann auch wirklich, hat er einen Puls und wird dann auch recht laut und bestraft es aber erstens trotzdem nicht, sondern gibt halt wieder nur ein paar warme Ohren und hält dann, sage ich mal, noch so eine recht emotionale Ansprache und dann passiert halt nichts und dann sagt er sogar zur Mannschaft und sagt, ja, ihr könnt auch ruhig mal ein paar Emotionen zeigen, weißt du, dass jetzt mal drei Leute klatschen oder zwei aufstehen und passiert immer noch nichts. Und dann zeigt er die Fehler auf vor den beiden Gegentoren gegen Japan Und dann sagt er, wie so ein Lehrer in der Schule, das kennt man, glaube ich, noch von früher, so, jetzt will ich mal von euch was hören. Wie habt ihr denn die beiden Szenen gesehen? Was ist da falsch gelaufen? Und dann gucken wirklich alle bedröppelt irgendwie auf den Boden, der eine nach rechts, der andere da links, der vierte guckt die Wand an, da ist ungefähr gefühlt 2 Minuten Schweigen im Raum. Und weißt du, wer der Erste ist, der dann den Mund aufmacht?
So.
Christian Günther.
Ja.
Also ich glaube, ich hätte jetzt wirklich von 20 anderen, hätte ich das eher erwartet als von...
Ja, das ist ein mündiger Freiburger.
Ja. Ja, aber es ist doch auch irgendwie, finde ich, bezeichnend für den Rest der Truppe, von vor allem den sogenannten Führungsspielern, die dann in so einem Moment nicht als Erste da das Wort ergreifen, finde ich. Und das ist
Feuer ein bisschen, fehlt. Das Feuer fehlt, ja.
Ja, das Feuer fehlt, genau.
Ja, und das haben wir ja in Katar, wir haben es ja wirklich in Katar auch beobachtet und auch schon besprochen, ne? So ehrlich muss man sein. Und das kann man auch sein. Ich finde das, also wie gesagt, ich habe von der Doku nichts gesehen, bis auf diesen 3-minütigen Trailer, der überall läuft und durch alle Medien geistert. Also die haben halt einfach Auszüge aus Live-Kommentaren von mir bei der WM und bei der EM haben die verwendet. Und
genau.
So bin ich halt Teil dieser Doku geworden, weil da geht es um rechte Abtretungen und so weiter. Also das ist ein relativ komplexes Thema, aber so bin ich halt Teil der Doku. Aber ich habe halt noch nichts gesehen, noch nichts wirklich Zusammenhängendes gesehen. Und da bin ich schon gespannt. Also ich guck's mir auf jeden Fall an, gerade weil Katar natürlich auch ein besonderes Ereignis war jetzt für mich als Kommentator und als Beobachter. Und mir diese Thematik wahnsinnig auf den Geist gegangen ist. Ich hatte ja ein paar Gespräche mit Hansi Flick vor den Spielen und habe halt jedes Mal gedacht, Alter, der hat schon Feuer, ne? Also der kann, ich habe es auch zu ihm gesagt, sag ich, also mich hasste, ne? So wie du sprichst, ne? Ich hoffe, dass du deine Jungs auch hast damit. Also, und dann sagt er, ich gehe mal davon aus, sagt er so. Mhm. Und gerade vor dem Japan-Spiel, also vor dem ersten Spiel, das war so eklatant, dass der hat ein flammendes Plädoyer gehalten bei mir am Telefon. Und ich dachte, Donnerwetter, also das ist jetzt, also jetzt geht aber die Post ab. Und dann gebar der Berg ein Mäuschen, ganz offensichtlich. Ja, und das war also ganz weit weg von einer emotionalen Auseinandersetzung, die es eigentlich gebraucht hätte für ein erstes WM-Spiel. Also, wo du denkst, so jetzt, die zünden sich jetzt mal an.
Ja, ich finde,
du hast halt am Ende ganz viele Fragezeichen, weil die natürlich trotzdem die bessere Mannschaft waren.
Soll ich sagen,
aber trotzdem auch.
Also, das hatte ich, sorry, dass ich mal einmal unterbreche, aber das hatte ich so auch gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben. Die zeigen dann halt vom Spiel ja wirklich nur so ganz, ganz wenige Auszüge, aber selbst in diesen 2-3 Minuten hat Deutschland schon so krasse Chancen gehabt. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass die schon ja, ich sag mal, 3-0 hätten führen müssen eigentlich zur Pause.
Total.
Ne?
Also da, ja. Das geht halt dann hinten raus, geht's halt, also mit dem ersten Gegentor bricht alles zusammen. Mhm. So mehr
wie so weniger. Oft war davor die Monate.
Wenn ich das so richtig jetzt in Erinnerung habe. Und deshalb ist es interessant für mich, dann auch diese Doku eben zu beobachten, um eben noch eine andere Seite oder dann die andere Seite einfach zu sehen, über die man Mutmaßungen angestellt hat während dieser Zeit. Und einfach interessant zu sehen, ob das bestätigt wird oder inwieweit das bestätigt wird. Und das, was du jetzt erzählst aus diesen ersten 3 Folgen, bestätigt ja wahrhaftig unsere Eindrücke.
Ja, also ich
und
fand
ja. Wir standen ja immer da, das kann ja nicht sein, dass so eine Mannschaft mit solchen Spielern,
genau.
Und dann gibt es aber ehemalige Nationalspieler, die sagen, ja, pass auf, aber du musst Qualität schon auch über einen längeren Zeitraum bringen, damit du also von der guten Qualität sprechen kannst am Ende. Also wenn die alle mal punktuell für eine halbe Stunde abliefern, das hat mit Qualität noch nichts zu tun.
Ja.
Das hat halt mit Fähigkeiten zu tun, die mal aufblitzen. Aber wahrhaftige Qualität zeigt sich halt über eine längere Strecke.
Ja, und genau. Und das hat Flick ja ehrlicherweise auch in seiner Amtszeit, in seiner bisherigen jetzt auch noch nicht hingekriegt. Ich meine, 4 Siege aus den letzten 16 Spielen, das ist natürlich echt eine absolute Horrorbilanz. Die hat der DFB noch nie in der ganzen Geschichte.
Ja.
Und das eben mit der, wie er auch selber sagt, vorhandenen Qualität. Und wenn du dann eben den noch unter dem Eindruck der WM stehst und auch jetzt der letzten Auftritte wieder im März und im Juni in der mehr oder minder gleichen Konstellation, dann hat sich da echt aus meiner Sicht jetzt noch nicht so richtig viel getan. Und
ja.
Wenn du dann ja den persönlichen Eindruck auch noch mal ein bisschen bekommst, sowohl im Gespräch, in einem längeren Gespräch und dann in dieser Doku, dann fügt sich eben, das meinte ich vorhin eben mit diesen Puzzleteilen, fügt sich das Bild so ein bisschen zusammen, für mich zumindest so augenscheinlich. Ja. Ne? Und ich meine, die können die Antwort jetzt geben, ich hoffe, dass es so ist, gegen Japan und dann natürlich auch gegen Frankreich, aber allein mir fehlt der Glaube so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, die gehen da wieder so ein bisschen halb naiv, sage ich mal, rein, wie es in den vergangenen Jahren halt oft der Fall war, zu sagen, ja, es wird schon irgendwie gut gehen, weil wir sind ja, wir haben ja die Qualität.
Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass in der Geschichte des DFB wahrscheinlich noch nie ein Testspiel so akribisch und so genau vorbereitet wurde, wie das gegen Japan. Weil alle Beteiligten wissen, dass es, wenn es gegen Japan in die Wicken geht, dann ist im Grunde, also dann wird auf jeden Fall alles hinterfragt. Und dann bin ich auch nicht sicher, ob Hansi Flick das dann sportlich überlebt. Deshalb glaube ich jetzt, alle Coins, alle Münzen auf dieses Japan-Spiel, dass die das unter allen Umständen gewinnen. Also dementsprechend wird das auch einfach ein Testspiel auch, dass man sich als Interessierter der Nationalmannschaft, also ich bin nach wie vor interessiert, ehrlicherweise, und eigentlich kein Freund von Testspielen, aber das gehört zu den Spielen dazu, die man sich eigentlich angucken muss.
Ja, definitiv, vor allen Dingen weil Japan eben das Entscheidendere auch der beiden Spiele ist. Ne? Weil gegen Frankreich, erstens brauchst du da sowieso keinen motivieren, zweitens sehen wir gegen solche Gegner immer besser aus und drittens, selbst wenn du da am Ende 2-0 verlierst, reißt dir jetzt noch keiner den Kopf ab. Aber gegen Japan so muss jetzt halt was kommen.
Ganz genau, ja. Ganz genau.
Und
das ist ein elementares Spiel für den DFB und für unsere Nationalmannschaft. Und dann am Ende auch für Hansi Flick. Ja. Deshalb, ich nehme den auch so wahr. Ich habe ihn zwischendurch immer mal wieder kurz gesehen, dass er schon weiß, was die Stunde geschlagen hat.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Aber wenn er das rüberbringt. Also er hat gesagt, er hat jetzt in der Pause sehr, sehr viele Spieler besucht, war eigentlich durchgehend unterwegs, hat mit allen gesprochen und hat eben aus diesen Gesprächen, gut, was soll er auch anderes sagen, den Eindruck, dass die Spieler auch wissen, was es Stündlein geschlagen hat. Heute war Robin Gosens beispielsweise bei der PK, der hat auch davon gesprochen, wir sind dem Trainer auch was schuldig. Ja. Wenn das dann alles stimmt, das ist ja immer die große Frage, weil die Sätze gehört haben wir die in der Vergangenheit oft genug. Ne?
Naja, also wir sind dem Trainer was schuldig, das habe ich so noch nicht gehört, ehrlicherweise.
Ja, stimmt, in der Deutlichkeit, aber du weißt, was ich meine, ne? Das ist am guten Willen hat es ja noch nie gelegen, so, weißt du? Also, ich glaube auch nicht, und das fand ich jetzt wiederum, ich weiß nicht, wie du das siehst, bei der Nominierung, so wieder so ein bisschen komisch, es wird bei jeder Nominierung diskutiert und du kannst es nie allen recht machen. Und er hat ja jetzt mal ein paar Zeichen gesetzt, wo ich sage, okay, er hat jetzt wirklich mal überraschend 4-5 zu Hause gelassen. Aber jetzt lass uns die mal durchgehen. Ne? Es ging ja zuletzt darum, ich zitiere Hansi Flick, dass er jetzt diejenigen findet, die richtige Einstellung mitbringen, die diese Energie mitbringen, die immer stolz sind, Nationalspieler zu sein und ne, so vielleicht nicht die jetzt gerade zu 100% am besten in Form sind. Und dann lässt er zu Hause namentlich, ich sag jetzt mal drei Namen, Leon Goretzka ist bei mir jetzt noch nicht in den Verdacht gekommen, dass es dem irgendwie, dass der keinen Bock hat oder so an der Einstellung mangelt.
Ja.
Matthias Ginter ist, glaube ich, der unverfänglichste Nationalspieler, der immer mit seiner Rolle auch abgefunden hat, die nicht immer leicht war, weil er oft unterm Radar gelaufen ist. Und Timo Werner, den Flick, also seit er im Amt ist, immer gestützt und geschützt hat und gesagt hat, warum der so wichtig ist für diese Mannschaft und zwar nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Ja. Also da war ich schon ein bisschen überrascht, dass es jetzt ausgerechnet die drei getroffen hat.
Ja. Ja, also kannst du jetzt sicher drüber diskutieren. Es geht um jeden Einzelnen, aber, und das haben wir auch im Rahmen dieses Podcasts schon besprochen. Es muss halt auch mal klar auf den Tisch, dass Hansi Flick sich mal offenbaren muss mit einer klaren Idee. Personell und taktisch.
Ja.
Wo er sagt, das ist der Leitfaden. Das ist der Leitfaden auf dem Weg zur Europameisterschaft.
Ja, so das will er, ich, so das will ich spielen. Er jetzt ja machen, offenbar.
Das sind meine Leute. Ja, ja, klar. Also er fängt an, jetzt will er dann anfangen. Nachdem aber schon wieder, also die WM war Anfang Dezember vorbei, wenn ich es richtig erinnere. Ne?
Ja, genau.
Ja, also quasi ein Dreivierteljahr später sagt er, so, jetzt ist es soweit. Und das kapiere ich nicht. Weil in dem Dreivierteljahr, ich habe jedwedes Verständnis dafür. Wir müssen ausprobieren und wir müssen auch mal neue Leute. Und ich finde das auch mit Pascal Groß, ich finde das super. Aber es ist ein toller Junge. Also ich mag den und ich mag ihn auch persönlich und schätze ihn als Fußballer so. Das ist alles in Ordnung. Aber letztlich musst du ja mal sagen, haben wir eine Elf? Hat er eine Elf für die Euro? Hat er eine Elf, eine Taktik für die Euro im Kopf? Hat er das?
Ja, und die Frage ist bisher noch nicht ansatzweise beantwortet.
So ist es, so ist es. Und das sind die Fragen, die beantwortet werden müssen jetzt. Also das ist die Fragen. Das ist die Frage, die beantwortet werden muss in einem Spiel. So, und wenn da einer, nennen wir ihn einfach mal Asano, aus 30 Metern Ball in den Knick haut, dann ist jedwede Taktik ist dann obsolet und sagst, okay, wir haben einfach Pech gehabt. Wir haben das Tor selbst nicht getroffen. Wisst ihr ja, der Füllkrug ist verletzt und der Moukoko ist nicht in Form und so. Und wir haben halt keinen Mittelstürmer und deshalb spielt halt Havertz da vorne. Und dann sieht es halt aus, wie es aussieht im Abschluss. Seht ihr ja selbst. Und dann hat aber der Asano sich aus 35 Metern ein Herz gefasst und das Netz kaputt geschossen. Ja, so. Also es hängt jetzt an 90 Minuten und da natürlich dann auch an Spielglück. Und deshalb hätte ich eigentlich gedacht und hätte eigentlich erwartet, dass man dieses Dreivierteljahr halt einfach exakt dafür nutzt, um eine Euro-Taktik und ein Euro-Kader auch hinzustellen, der dann darauf reagiert, dass halt Musiala das erste Spiel nicht machen kann, aber vielleicht das zweite. Und dann kommt der rein. Und so, und natürlich auch auf Leistungsdellen und so natürlich reagieren muss, aber dass du zumindest eine grundsätzliche Idee offenbarst. Und die habe ich habe die einfach noch nicht gesehen.
Ja, und weil das ja auch eine der Erkenntnisse der WM gewesen sein muss, wenn ich immer höre, wir haben das ja alles uns genau angeguckt und eben woran hat es gelegen, ja. Dann ist das ja was, woran es gelegen hat, nämlich, dass wir keine Achse hatten, dass wir keine eingespielte Mannschaft hatten.
Und wir haben ja auch, also das war dann mal Dreierkette und dann mal Kimmich rechts und dann mal Kimmich im Zentrum. Wenn der Bundestrainer der Meinung ist, dass Kimmich hinten rechts am meisten hilft, dann muss er ihn da einsetzen. Und dann muss ich der Kimmich da fügen. Und wenn er sagt, hinten rechts gibt es aber bessere und der Kimmich ist der beste Sechser, den ich habe, dann muss der Kimmich auf der Sechs spielen. Fertig. Also, verstehst du das? Ich will keinem was. Ich will einfach nur, Hansi Flick weiß so viel mehr über Fußball als jeder andere. Aber was mir fehlt im Moment, ist der rote Faden.
Ja, genau, der rote Faden. Der schwarz-rot-goldene Faden.
Und dann muss er sagen, das ist meine Elf. So, Kimmich spielt, wo er spielt. Und Goretzka spielt auf der Position, die ich für ihn vorsehe. Und Gündogan spielt. Und die drei teilen sich das Mittelfeld. Oder, das gefällt mir nicht, dass die drei sich das Mittelfeld teilen. Ich will lieber nur zwei. Und der Kimmich spielt dann rechts. Und dann spielt er halt rechts.
Ja, absolut.
Weil ich glaube, die Erfolgsmodelle der großen Nationen sind immer die, dass auch taktisch klar vorgespurt war. Die Franzosen spielen jetzt nicht die Sterne vom Himmel, obwohl sie es könnten, vom Personal her. Aber da werden die Menschen werden auf Positionen eingesetzt, die Deschamps für sie als die Besten in diesem Ensemble sieht.
Eben, und das muss jetzt passieren.
Endlich. Und das muss passieren. Das muss passieren. Und in England ist es genauso.
Werbung.
Jetzt rollt endlich der Ball wieder in der Bundesliga und natürlich ist DAZN
mit dabei und unverzichtbar, denn DAZN ist die Live-Sportplattform in Deutschland mit dem besten Live-Fußball und der größten Sportvielfalt allgemein an einem Ort. Nur mit DAZN macht ihr jeden Tag zum Spieltag mit Premium-Live-Sport an jedem Tag der Woche das ganze Jahr. Am Montag Frauenfußball-Bundesliga oder NFL, Dienstag und Mittwoch natürlich Champions League der Männer inklusive der Konferenz, Donnerstag dann Frauen-Champions League oder Darts. Und zum Wochenende gibt es die Bundesliga am Freitag und Sonntag. Dazu europäischen Topfußball und UFC-Fights, NBA, NFL, US-Sport, vieles mehr. Alles Weitere findet ihr unter www.dazone.com/welcome oder bei uns in den Shownotes. Ich würde sagen, besser geht nicht.
Bereits am Freitag kommt es zum absoluten Kracher in der Münchner Allianz Arena. Der Titelverteidiger gegen den Herausforderer, gegen den Geheimfavoriten. Der FC Bayern erwartet Bayern 0 für Leverkusen. Es ist die Rückkehr von Xabi Alonso nach München. Besser geht nicht.
Werbung Ende.
Eine Szene wollte ich noch aus der Doku erzählen. Und zwar geht es um, als die angekommen sind in Katar, hält Flick quasi vor dem Start nochmal so eine Motivationsrede, die dann auch mit einem Video, hast du vielleicht schon von gelesen.
Graugänse.
Ja, genau, mit den Graugänsen. Das ist natürlich jetzt auch was, wo du, also ich verstehe schon die Idee dahinter, weil es geht halt darum, Graugänse, wenn die zusammenfliegen, dann sind die halt schneller als sonst und können halt auch ganz schnell woanders hinkommen. Aber ich lache deshalb so, weil, also ich meine, du kennst die Vögel auch alle ein bisschen und dann sitzt da Toni Rüdiger.
Die Eisvögel
kenne ich. Die kennst du auch. Serge Gnabry,
Leroy Sané. Ansonsten bin ich ornithologisch schwach auf der Brust.
Und
ich habe alles auf den Eisvogel. Ich setze alles auf den Eisvogel.
Und
Graugänse weiß ich nicht.
Den hat er aber nicht leider ins Spiel gebracht. Und es fokussiert sich halt auf diese Graugänse und wirklich mit einem, wie ich fand, auch extrem langweiligen 80er-Jahre-Clip untermauert. Das war wirklich so schnarch und so, also, weißt du, ich weiß jetzt nicht, ob du Gnabry und Sané und Rüdiger, ob du die jetzt irgendwie mit Graugänsen kickst, dann sag doch lieber, wir sind alles Löwen, die können zwar nicht fliegen, aber die fressen jeden auf, oder ne? Der Elefant, der...
Ich meine, da kommt halt der Thekenpsychologe aus dem Dorf,
kommt zum Tragen. Es hat mich halt nicht gekickt, so, das wollte ich sagen. Und ich weiß nicht, ob es die anderen gekickt hat, offensichtlich auch nicht genug.
Nein, es steht uns das steht uns nur wahrhaftig nicht zu, das zu beurteilen. Das kannst du im Nachhinein sagen, na gut, also die Graugänse waren es jetzt nicht, die Nationalmannschaft
getragen haben.
Aber die Engländer haben auf Gummieinhörnern Wasserschlachten im Pool gemacht. Da sagst du jetzt auch, boah, okay, also ist es jetzt das oder ist es das nicht? Also du musst ja auch ein Gefühl haben für deine Truppe. Was kickt die Truppe?
Ja, eben.
So, und wenn es die Gummieinhörner sind, dann her mit den Gummieinhörnern. Und wenn es die Graugänse sind, dann Nils Holgersson fliegt mit den Graugänsen davon.
Aber das der war auch nicht dabei.
Nein, weil weißt du noch, kennst du noch Nils Holgersson?
Ja,
weißt
logisch.
Weißt du, wie sein Hamster hieß?
Nee. Hansi.
Bitte?
Hansi?
Ich verstehe es nicht.
Hansi? Hieß
Nein.
Der Hamster Hansi?
Nein, er hieß Krümel.
Ich hätte Hansi jetzt lustiger gefunden, ehrlicherweise. Hamster Hansi.
Ja.
Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Der Hamster von Nils Holgersson hieß Krümel.
Krümel.
Ja. Mhm.
Du weißt, worauf ich hinaus will, Wolf. Also
natürlich weiß ich, nochmal, aber das kann jetzt im Vorhinein zu sagen, da sitzen die dann zusammen, was machen wir? Wir machen was mit Graugänsen. Oh, Graugänse. Ja. Hast du dir das gut überlegt? Ja, ja. Das ist echt, die sind alle sehr,
super
sehr sensibel, die kriege ich über die Graugänse. Ja, und dann sage ich, okay, also wenn's die Graugänse sind, dann nimm die Graugänse.
Ja, aber es hat ja nicht funktioniert.
Nicht funktioniert. Also der wird jetzt, glaube ich, auch die Graugänse wird er jetzt nicht mehr ins Feld führen vor Japan.
Ich hoffe nicht.
Vielleicht nimmt er jetzt, weiß ich nicht.
Ja, ja, es ist schwierig.
Albatrosse, oder?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich bin gespannt. An nächster Woche haben wir dann ja wieder Lars an deiner Stelle sitzen, Wolf. Ja. Mal schauen.
Also das wäre jetzt interessant gewesen, ob Lars ob Lars die Graugänse gekickt hat.
Das stimmt, ich frage ihn. Ich frage ihn,
ja, frag ihn mal, ob der Eiche in Karlsruhe mit Graugänsen arbeitet. Oder ob er irgendwie von Adi Hütter oder Marco Rose oder so irgendwas weiß, oder Farke irgendwas weiß, ob da mit Graugänsen gearbeitet wurde.
Im Graugänsebereich.
Weißt du, der Christoph Daum hat die Leute über die Glasscherben oder über heiße Kohlen gehen lassen. Auch da kannst du ja sagen, wo willst du denn das? Also was, um Himmels Willen. So, aber wenn du ein Gefühl hast für deine Truppe, dann wirst du schon wissen, was du tust.
Ja, absolut.
Und dann muss man sich auch vielleicht dann eingestehen, okay, die Graugänse waren es halt nicht. Oder ja. die heißen Kohlen waren es nicht. Oder sie waren es, dann machen wir es immer wieder.
Genau, so ist es. Naja, also es ist auf jeden Fall die heiße Phase ist angebrochen, so viel kann man, glaube ich, sagen, beim DFB. Da werden wir nächste Woche vielleicht schon schlauer sein oder auch nicht. Glaubst du, also ich habe das Gefühl gehabt, wir haben ja lange den Ersatzkandidaten gesucht, wenn es ihn denn gäbe oder geben sollte.
Ja.
Und wir haben ja hier auch rumgesponnen und über Kloppo und wer das, wird er das machen, wird der Liverpool das mitmachen in Doppelfunktion, bla bla bla. Also ich finde, dass Matthias Sammer sich jetzt zuletzt echt nochmal ein bisschen positioniert hat, habe ich den Eindruck. Und ich habe den Eindruck, dass da auch so mit dieser Achse Völler Watzke Sammer, dass da im Hintergrund zumindest mal, und alles andere wäre ja auch fast noch schlimmer, zumindest mal an einer Lösung B gefeilt wird, ne? Habe ich das Gefühl.
Ja, alles andere wäre ja fahrlässig.
Ja.
Also das hoffe ich sehr, dass da im Hintergrund ohne Hansi Flick zu diskreditieren, aber dafür ist er lang genug im Job, dass er weiß, er ist halt ergebnisabhängig, und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann kann es eben passieren, dass man ihn freistellt. Und so wie er weiß, dass hinter dem Rücken von Kollegen mit ihm verhandelt wird, ist ihm, denke ich, klar, und das ist einfach, es ist ja Teil des Geschäfts, auch wenn es sicherlich nicht so einfach ist zu akzeptieren, aber es ist halt Teil des Ganzen, dass dann hinter den Kulissen mit irgendeinem gesprochen wird, der möglicherweise, wenn die Stunde X kommt und die Graugänse über Nippon zusammenbrechen, dann reagiert wird. So.
Das ist ja als Bundestrainer nichts anderes.
Als Vereinstrainer, deshalb meine ich ja. Also dafür macht er den Job einfach schon zu lange, als dass er diesen Mechanismus nicht als einen zentralen Mechanismus des Geschäfts erkennt, zumindest. Ob er ihn anerkennt, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Ja, und damit hast du wieder mal die perfekte Überleitung geschaffen, Wolf, zu dem nächsten Trainerbrennpunkt, was ich ja fast ein bisschen absurd finde, dass wir uns da tatsächlich jetzt schon drüber unterhalten müssen. Nämlich über den BVB.
BVB, ja.
Die tatsächlich, wie ich fand, ich habe das Spiel auch komplett gesehen am vergangenen Freitag, 2-2 gegen Heidenheim, stand nach Viertelstunde, glaube ich, 2-0. Dass da Unmut aufkommt, absolut verständlich. Ich hatte halt das Gefühl, dass da wieder an diesem letzten Spieltag nach diesem Schock, nach diesem Nicht-Meister-Horror in Dortmund wieder was zusammengewachsen ist. Auch mit den Fans und in der Verbindung mit der Mannschaft, und jetzt wollen wir es allen zeigen. Und ich glaube, das war so mein Eindruck, dass die Fans jetzt da so viel Glaube und Wunsch auch eingesetzt haben, dass die jetzt schon so schnell auch wieder unzufrieden sind, weil da war halt, der Unmut war schon echt laut für Dortmunder Verhältnisse am dritten Spieltag.
Also, hey, die waren bitter enttäuscht, und das kann ich total verstehen. Du führst zu Hause nach einer Viertelstunde gegen Aufsteiger mit 2-0.
Zu Hause.
Zu Hause. Und dann sind natürlich 80.000 am feigsten, wie zweistellig es denn wird. Und dann gehst du eine Stunde später oder 75 Minuten später, gehst nach Hause und hast einen Punkt.
Und sagst, du musst froh sein, dass du den mitgenommen hast.
Und bist dann sogar noch froh, dass du den Punkt hast. Aber ich habe den Punkt in Dortmund nicht.
Du meinst das Problem? Oder?
Ja. Es ist ja völlig unabhängig. Favre, Rose, Tuchel-Endphase etc., jetzt auch Terzic, dass die Probleme haben sich, sind ja gleich geblieben.
Immer.
Also es hat sich ja jetzt nie, es gab immer wieder Phasen, wo es dann ging, aber im Grunde waren es immer wieder Rückfälle in alte Zeiten. Und ich glaube, du musst die Liste mittlerweile sogar
noch verlängern, ne? Um Bosch und Stöger.
Ja.
Also seit Klopp.
Und mittlerweile musst du ja sagen, eigentlich, dass das Einzige, was das hätte heilen können, wäre die deutsche Meisterschaft im vergangenen Sommer gewesen.
Ja.
Das hätte alle Probleme mit einem Schlag beseitigt. Nur jetzt auch so diese Meisterschaft verloren zu haben, zahlt ja wieder auf den gleichen Deckel ein. Also es ist ja im Grunde, das bringt ja alle Problematiken, die es gab in den letzten Jahren, bringt ja diese verlorene Meisterschaft, dieses 2:2 gegen Mainz auf den Punkt.
100 pro, aber das war ja genau...
Es lag alles auf dem Silbertablett.
Ja, aber 100 mal besprochen, ne? Aber es ist ja... Daraus sollte ja was wachsen, das war ja der Plan. Ne?
Das war der Plan, ja.
Ja, der ist jetzt halt relativ schnell schon, irgendwie finde ich, wird er halt über Bord geworfen.
Aber es kann ja nichts wachsen, weil einfach nichts Neues gesät ist.
Ja, was heißt das? Also du hättest eine neue Mannschaft, also das gab ja jetzt schon nochmal einen gröberen Umbruch, mittleren Umbruch, würde ich mal sagen.
Ja.
Klar, der Trainer ist noch der gleiche. Aber
ich sage jetzt, ich habe den Punkt nicht. Jetzt kannst du wieder einen Trainer entlassen. Du kannst wieder einen neuen holen, der dann wieder 5-6 Spiele gewinnt, dann aber wieder irgendwie 2 komisch nicht gewinnt. Ich weiß nicht, ob das die Probleme lösen wird. Weil du kannst ja auch nicht sagen, die hatten jetzt einfach 7 falsche Trainer am Stück.
Nee, zumal die alle woanders ziemlich erfolgreich waren.
Also Rose ist das beste Beispiel.
Ja, absolut.
Ja, der hat ihn nicht richtig, der kriegt ihn nicht richtig und war dann auch taktisch und keine Ahnung, was du dann auch so zwischen den Zeilen und hinterher dann liest, ja. Der ist letztes Jahr noch fast zur Meisterschaft gesprungen mit Leipzig und ist DFB-Pokalsieger geworden.
Ja, und Tuchel und Favre sind, glaube ich, auch über die meisten Zweifel zumindest mal haben. Also ich sehe das ähnlich. Also es ist halt immer noch so, dass das seit Jürgen Klopp und dass dieser Verein halt auch immer noch diesem Trainer hinterher trauert. Das hat Watzke jetzt letztes Jahr mal, glaube ich, versucht, zumindest nach außen hin zu beenden, weil er gesagt hat, Terzic ist der neue Klopp quasi. Ja. Und er hätte das, dann bin ich bei dir, mit der Schale in der Hand, wär das endlich auch vorbei gewesen, ist es aber nicht.
Ja.
Und dementsprechend drehst du dich wieder im Kreis und wir reden wieder über die gleichen Probleme und wir reden wieder über eigentlich Top-Qualität, aber und die kriegen es nicht konstant hin und wie du sagst, am Ende wird wieder irgendein Trainer entlassen. Aber du kannst doch jetzt nicht dich hinstellen, Wolf. Vor 6 Wochen hat Watzke, ich glaube in der Sportbild, ein großes Interview gegeben, wo er gesagt hat, Terzic, egal was jetzt kommt, das ziehen wir jetzt mit dem durch, das ist unser Mann und jetzt nach 3 Spieltagen hörst du schon wieder, hier wird angeschoben, da wird angeschoben, auch öffentlich werden schon Dinge hinterfragt. Das ist ja, es dauert dann ja meist nicht mehr allzu lange. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit.
Ja, wobei, wenn sie, also den Schritt gehen sie, also mit dem Schritt warten sie tendenziell eher zu lang als zu kurz. Glaube ich. Weil Terzic halt einfach einer von ihnen ist.
Ja, aber dann schiebst du den halt wieder, das ist ja, das hört man ja schon auch wieder aus, hinter den, wie sagt man, hinter, wo läutet es, hinter den Bäumen, zwischen den Glocken, keine Ahnung. Irgendwo
unter
da,
den Glocken muss es sein. Mit den Graugänsen, unter den Graugänsen hörst du das.
Das
unter halt, Gänsen, eigentlich ein guter Titel.
Dass man dann diese Rochade einfach nochmal vornimmt und er wieder den technischen Direktor whatever macht. Und dann der große Aki-Traum, Nagelsmann, der ja schon parat steht. Also,
ja.
Den sie ja schon zweimal sich durch die Lappen gehen lassen haben.
Ja.
So, also ja. Das meine ich damit. Du musst ja Terzic nicht mal entlassen im Sinne von aus dem Verein befördern, sondern der macht dann halt wieder was anderes. So, ja. Ist vielleicht die Idee. Das ist jetzt alles hier. Ich sage ja nur, ich bin erstaunt, dass das jetzt so schnell. Ja. so eine Dynamik angenommen hat, hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht
gedacht. Ich auch nicht. Also was klar ist, ist, dass die Leute maximal unzufrieden sind in Dortmund.
Ja. Ja.
Wir waren am ersten Spieltag da gegen Köln mit einem Topspiel und das war ein glückliches 1-0. Und ich hab mir so gedacht und habe es dann auch zum Ausdruck gebracht, dass dass du dann auch mal mit Spielglück in der Saison musst. Ja, und dass das dann vielleicht auch einfach hilft. Ja, dass du halt.
So ein schmutziger Sieg, meinst du?
Absolut. Also du gaunerst dir da so ein 1-0 zurecht, musst dich nicht dafür entschuldigen, nimmst es einfach und sagst, ja komm, wir müssen jetzt hier, das Ding muss jetzt aufs Gleis und dann schieben wir es an und dann läuft's. So, quasi. Und dann hilft dir halt so ein 1-0. Einfach so dreckiges. dreckiges 1-0. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Also das war mit diesem 1-0 waren die bösen Geister sofort wieder da und kamen zur Aufführung gegen Bochum und ganz eklatant gegen Heidenheim. Und jetzt guckst du auf die Tabelle und siehst, die stehen bei 5 Punkten und es sind schon wieder 4 auf Bayern.
Nach drei Spielen.
Und auf Leverkusen. Und im Grunde weißt du, wenn alles normal läuft, kannst du jetzt schon, also du kannst nach drei Spieltagen, wo du vor drei Spieltagen gesagt hast, wir attackieren die deutsche Meisterschaft, kannst du es nach drei Spieltagen fast schon wieder haken.
Ja, überleg dir das mal.
Also emotional passiert ja genau das. Also
und weißt,
die Kurve,
was
noch passiert? Die Kurve setzt den Haken schon dran.
Ja, was ist noch passiert?
Es überhaupt keinen Grund gibt. Weil gerade die letzten Jahre ja durchaus bewiesen haben, dass auch Dortmund einfach Rückstände aufholen kann und Serien starten kann, etc. Aber das ist halt für die Gesamtstimmungslage. Und da kannst du halt den 34. Spieltag der Vorsaison nicht ausklammern. Es ist halt maximal beschissen, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, und du hattest ja jetzt eigentlich ein dankbares, also zumindest auf dem Papier.
Absolut, 100%. 100%, ja.
Wirklich dankbar und stehst jetzt eben mit diesen 5 Punkten da und hast dann noch mittendrin, was ja auch noch so ein, finde ich, hatte ich das Gefühl, bei vielen Fans ein emotionaler Dämpfer war, obwohl es eigentlich eine coole Gruppe ist, aber dass du in der Champions League halt auch schon wieder zumindest mal Gefahr läufst.
Ja, übrigens darf ich dir zur Champions League-Gruppe mal was sagen.
Ja.
Ich hab jedes Verständnis, dass die Leute sagen, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Gruppe? Ich glaube, dass das eine Gruppe ist, die Borussia Dortmund eher hilft.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, das stimmt. Aber
es ist eine brutale Gruppe, ja. Aber ich glaube, dass es für Dortmund einfacher ist, sich mit hoher Qualität auseinanderzusetzen.
Mhm. Ja, hat man ja auch zuletzt oft gesehen. Und dann muss man dazu sagen, PSG ist auch nicht mehr das PSG und PSG ist auch nicht mehr ein City. Das ist alles richtig. Ich sage nur, das war so eine das war jetzt gar nicht meine persönliche Meinung, ich bin da eher bei dir, aber das Gefühl, was du bekommen hast, so nach dieser Auswirkung, war bei vielen dann so, und jetzt das auch noch. So,
ja.
Das war, boah, muss das jetzt
also da, ich bin ganz weit weg, das für Borussia Dortmund zu haken, sondern ich habe es eher, also das ist die Gruppe ist ein Brett, nicht falsch verstehen. Aber es ist besser, Newcastle zu Hause zu spielen, als Omnia Nicosia oder Legia Warschau oder sonst irgendwas.
Ja.
Weil also gegen Newcastle, also die wirtschaften in Dimensionen, da kommt Dortmund die nächsten 1000 Jahre nicht rein. Ne? Und da setzt du dich mit ganz hoher Qualität auseinander, aber es ist halt nicht State of the Art. Also es ist eine super Mannschaft, aber es ist nicht Manchester City.
Ja,
und Paris Saint-Germain ist eher besser geworden nach dem Abgang von Neymar, aber natürlich auch immer noch ein Stück weit Harlem Globetrotters.
Ja.
Und der AC Mailand ist eine gute italienische Mannschaft, überhaupt keine Frage, aber auch eine Truppe, die du als Borussia Dortmund schlagen kannst.
Ja, gehe ich bei allem mit. Bin ich bei allem dabei. Lass uns zum Abschluss noch über den dritten Trainer reden. Der,
oh ja, was haben wir denn noch?
Ich würde sagen, jetzt nicht wackelt, aber wo es zumindest auch schon wieder ein bisschen brodelt. Und ich habe ja auch dein Erstaunen darüber, glaube ich, auch zur Kenntnis genommen im Rahmen von euren Übertragungen. Dass ja so die Aussagen erst von Tuchel und dann auch von Dresden also, und Heiner wieder auf der Rückseite da merkst du das Knistern auch schon durchaus zwischen den Zeilen. Und wenn du dann die Protagonisten jeden für sich nimmst und auch wieder das ganze politische, die ganze politische Gemengelage rund um den FC, dann ist es ja auch, da musst du sagen, da brennt es eigentlich auch schon wieder lichterloh.
Ja, brennt da lichterloh? Ich meine, die haben die ersten drei Spiele gewonnen. So,
eben, Punkt. Das ist völlig weg vom Sportlichen.
Das ist das ist der Part, den Tuchel beeinflussen kann. Ja. Für Tuchel ist es relativ einfach zu sagen, rechne mich sportlich ab, solange ich das Ding gewinne. Aber natürlich weiß er, dass dieser Kader jetzt wahrscheinlich den Frühjahrsstürmen in sämtlichen Wettbewerben nicht standhalten kann, weil sich zwischendurch auch immer mal wieder einer verletzt. Ich hab's auch schon mal anders gedacht, dass dieser kleine Kader vielleicht den Bayern sogar hilft. Weil jetzt ist es halt nicht so, dass du drei Kanonen sagen musst, ihr heute auf der Tribüne. Sondern dass du weißt, dass du brauchst jeden.
Ja, aber das geht ja weg von der eigenen Diskussion wohl, finde ich.
Ja, natürlich geht es weg von der eigenen. Ne? Ich weiß schon, wo du hin willst. Also es ist mir...
Also Tuchel zündet ja an. Tuchel zündete an. Du hast gemerkt, seinen Unmut darüber, dass wie die Transferperiode zu Ende gegangen ist. Ich meine, es ist ja auch hochnotpeinlich. Braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, dass da ein Spieler für 60 Millionen schon in München ist und einen Medizincheck
macht. Nee, es ist nicht hochnotpeinlich. Es ist Teil des Geschäfts. Und das ist der Teil, den die Bayern einfach bislang noch nicht kannten. Weil die einfach keine tragende Säule am letzten Tag, in der letzten Sekunde verpflichtet haben. Und
aber da ist doch der erste Fehler.
Also wenn der,
da ist Moment, doch der erste der, Fehler.
Natürlich. Weil es schwer ist für die Bayern zu akzeptieren, dass der Wechsel nicht zustande kommt, weil der FC Fulham, ja, weil sich der FC Fulham sperrt, diesen Spieler freizugeben, weil sie sonst keinen haben. Also weil sie keine Alternative haben. Wenn das jetzt sich noch 48 Stunden, also wenn das Transferfenster noch 48 Stunden offen gewesen wäre, wären alle Beteiligten sauber raus. Die Bayern hätten 65 Millionen überwiesen, Paulinho wäre da gewesen und der FC Fulham hätte sich irgendeine 40 Millionen Granate von irgendwo her verpflichtet. Dass dieses Spiel kennen die Bayern nicht. Dass da am letzten Spieltag plötzlich noch...
Und weißt du, warum sie es nicht kennen? Weil sie normalerweise am letzten Spieltag damit gar nichts mehr zu tun hatten. Und,
genau, das Zitat von Uli Hoeneß ist gewesen, normalerweise haben wir über den Deadline Day immer gelacht.
Genau, und da hat er doch 1000% bin ich da bei Uli Hoeneß, dass der FC Bayern in aller, nicht nur am letzten Tag, sondern auch noch in allerletzter Sekunde dann eben in so eine Situation gerät, wo dann eben ein Spieler wieder abreißt, weil Fulham Nein sagt, da ist ja der eigentliche Fehler und das macht es am Ende zu einer Posse oder zu einer Lachnummer. Bayern stand an diesem Deadline, Day, Friday, damit kurzer Hose Holzgewehr. Also dann ist noch, haben sie den Gravenberg noch verkauft zu einem absoluten Toppreis, was er machen muss für die Kohle, ehrlicherweise. Aber da musst du halt auch einen Ersatz haben.
In der Glanzparade war das Thema auch, ich finde, Gravenberg war ein super Kicker. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der sich intern verhalten hat, ne? Ob das jetzt ein eher ruhiger Zeitgenosse, ich weiß, das war oder eben nicht. Ich weiß, bei Ajax Amsterdam war das eine absolute Rakete.
Ja, so. Aber auch da, es geht doch um das Geplänkel. Der Trainer sagt, da ist ein Spieler gegangen. Ich kann das verstehen, dass wir den verkaufen mussten für das Geld. Aber dann hätte ich gerne auch einen Ersatz. Und der ist halt nicht da.
Ja.
Wenn einer ohnehin schon für Tuchel aus Tuchels Sicht in einem zu dünn besetzten Kader für die Ansprüche.
Ja. So.
Und das wird er jetzt so lange jedem unter die Nase reiben, bis sich der Kader geändert hat, bis er rausgeflogen ist oder bis sie die ersten Spiele verlieren. So, und da kannst du die Uhr noch stellen. Und ich meine, das hat Tuchel schon an seinen ehemaligen Stationen ausgezeichnet, dass er da auch bereit ist, sich die Pickelhaube aufzuziehen und sich mit den Größten im Verein anzulegen.
Also ja, das nur der hat natürlich zuletzt in Clubs gearbeitet, wo nicht die Frage war, Kane oder Rice, sondern wo, sagen, also die zwei nehmen auf jeden Fall, wen willst du noch? Ja, ja. Also ja. Da kommt, da hat selbst der arme Scheich aus Paris, hat er mal müde gelächelt. Er sagt, ich hab noch so eine Kanone aus Monaco, die wir holen können.
Ja, aber das war ja auch nicht immer Verwendung so. Ne? Für
den. Ja klar, also, bring den mal her, ja, das ist doch gut.
Ja. Also in Dortmund war es ja nicht so. Ne? Bei der letzten Station gebe ich dir recht, aber...
Chelsea war ja genau dasselbe.
Ja, ja, ich sag Dortmund auch. Nicht, aber Chelsea ja, Dortmund, und PSG natürlich.
Aber in ja. Dortmund war ja noch ein anderer Trainer. Also der ist ja über Paris Saint-Germain und dann über den FC Chelsea und den Champions League Sieg ist der ja in den, sagen wir mal, Elitekreis der europäischen Trainer ja, aufgestiegen.
Ja, ja, alles richtig. Aber der gleiche Trainer mit dem trotzdem ein anderer Trainer mit dem gleichen Charakter. Und der wird sich auch nach wie vor nicht von Herrn Dresen erzählen lassen wollen, was ein guter Kader und was ein nicht so guter Kader ist. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Ja, also das ist so ein bisschen Stichelei.
Genau.
Also auch wie er gesagt hat, ich habe mit dem Freund, kein Wort gewechselt. Ja. Ja. Jetzt saß er da am Samstag saß er da zum ersten Mal und saß auch auf der Bank. Und da haben alle Bayern dann gesagt, ja, wir haben viel gesprochen, die zwei. Ja, ja, ganz engen Austausch. Ja, okay. Aber da gibt es dann natürlich auch Entscheidungen, die in München getroffen werden, wie Entscheidungen in München halt nun mal getroffen werden. Da ja. sehen selbst große Würdenträger, sehen die Flugzeuge über sich hinweg fliegen und sagen, wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Also ich dachte, ich steige hier mit ein. Oder also das ist dann halt vielleicht auch, das ist dann vielleicht halt auch München in gewisser Weise.
Also mir hat letztens einer gesagt, der, sag ich mal, Tuchel recht gut kennt, dass er schon viel erlebt hat, eben in diesen auf den genannten Stationen, aber dass in der kurzen Zeit schon bei Bayern so viel passiert ist und auch so viele Situationen sich zugetragen haben in der sehr, sehr kurzen Frequenz, dass er das noch nicht erlebt habe, woanders. Ja. Und das ist schon bezeichnend, finde ich. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir haben Brandherde auf jeden Fall genug.
Es fehlte ja auch in München einfach, also fehlt ja auch ihm einfach ein starker Sportdirektor. Also es fehlt ihm ja ein klassischer Ansprechpartner.
Eben, aber dann der war ja, also Tuchel ist ja noch unter ganz anderen Voraussetzungen
genau. dahingekommen. Also er ist ja unter einem gekommen, von dem er dachte, dass der es ist.
Genau, also, und dann gab es noch einen CEO darüber, den er wohl
genau,
auch dachte.
Genau, in Zusammenarbeit mit dem CEO drüber. Und dann war der 8 Wochen da und waren beide weg.
Beide weg. Und du bist ja, Meister und zwar, geworden und wusstest nicht
wie? Zwei Tage vor dem letzten Spieltag.
Ja, und du bist Meister geworden und wusstest nicht wie. Und ja. Ja, also es ist ja wirklich irre, was da in den letzten Monaten schon abgegangen ist. Aber ich will nur sagen, Tuchel in so einer Gemengelage, wir haben es auch schon kommen sehen, dass das heikel werden könnte. Und das haben wir mit Kahn und Brazzo ehrlicherweise gedacht, dass es da schwierig werden könnte. Jetzt sind die beiden hat er schon mal überlebt. Ob er die nächsten beiden jetzt auch noch überlebt, schauen wir mal.
Ja, also. Das kann heikel werden, aber ich sage dir, wie dünn oder opulent der Kader besetzt ist und ich glaube, dass die Personalie Palinha dann im Wintertransferfenster nochmal auf Vorlage kommt, wie gut oder schlecht oder opulent oder weniger opulent dieser Kader besetzt ist, kriegst du in München dann mit, wenn es März, April ist und es darum geht, Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal und vor allen Dingen Champions League.
Ja, und dann schauen wir mal, wer da noch auf der Trainerbank sitzt, beim FC Bayern, bei Borussia Dortmund und möglicherweise auch beim DFB. Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben, Wolf.
Ja, ja, hundertprozentig. Ich komme in 14 Tagen wieder.
Du kommst in 14 Tagen wieder, ich bleib am Ball.
Ja, der Publikumsliebling zieht durch. Das ja, war schon immer so.
Ja, das ist so. Das müssen wir auch weiter so aufrechterhalten.
Finde ich auch.
Ich wünsche dir was, mein Lieber.
Ich habe schöne Woche. Sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Eine Halbzeit mit, der Sportbuzzer Fußball Podcast. Jede Woche neu, überall, wo es Podcasts gibt. Don't stop.